Herzlich willkommen zu einem neuen Nordstadt-Blogger-Podcast. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Christoph Butterwege. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast nach der Veranstaltung eben bei der Gewerkschaft. Wenn wir den Armutsbegriff ein bisschen ausleuchten, ist es ja wichtig, dass wir die Unterscheidung machen zwischen der absoluten und der relativen Armut. Kannst du da zwei Sätze dazu sagen?
Ja, gern. Also absolut arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Der hat nicht genug zu essen, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Da sind wir es gewohnt, dass das Problem meistens in den globalen Süden projiziert wird. Also nach dem Motto, bei uns gibt es diese wirkliche Armut gar nicht in Deutschland, sondern die gibt es in den Entwicklungsländern. Aber auch bei uns gibt es diese absolute, extreme oder existenzielle Armut, wie man sie auch nennen kann, in Gestalt von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Über 1 Million Wohnungslose, fast 60.000 Obdachlose, das sind die neuesten Zahlen, sprechen dafür, dass es auch absolute Armut in Deutschland gibt. Relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber sich vieles von dem nicht leisten, was in so einer wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unserer als normal gilt. Also mal ins Kino zu gehen, ins Theater, sich mit Freunden im Restaurant zu treffen oder für Kinder in den Zoo, in den Zirkus, auf die Kirmes zu gehen, das findet nie oder selten statt, weil das Geld fehlt. Und was bei uns gerade auch transportiert über die Massenmedien dann herüberkommt, ist relative Armut. Manche meinen auch, das relativ stamme daher, dass man diese Armut relativieren könne. Aber sie heißt deshalb relativ, weil in Relation, im Verhältnis zu dem Wohlstand und zu dem Reichtum, der die Betroffenen umgibt, sind sie arm. Sie sind nicht arm, wenn man sie jetzt vergleicht mit den Menschen, die an der Straßenecke in Kalkutta verhungern. Aber die Armut in Köln ist eben nicht weniger demütigend, erniedrigend und deprimierend, weil in einer so reichen Gesellschaft heißt es, wenig Geld zu haben, heißt nicht dazuzugehören, sozial ausgegrenzt zu werden oder für Kinder sozial ausgelacht zu werden. Und wer dann auf dem Pausenhof als Jugendlicher steht, im tiefsten Sommerkleidung, im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen und ausgelacht wird von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, der leidet eben darunter, dass er ausgelacht wird mehr als unter der Kälte, die er spürt. Und das zeigt, dass diese relative Armut eben nicht so eine Art Jammern auf hohem Niveau ist oder eine Armut Deluxe, sondern das ist bei uns das, was die Menschen demütigt, was sie erniedrigt und was, worunter sie leiden. Häufig werden sie auch dann krank. Das gilt ja für viele Arme. Oder auch drogenabhängig, weil die Flucht in die Droge ist ja sozusagen auch bedingt dadurch, dass man von der Gesellschaft ständig kommuniziert bekommt, du gehörst eigentlich nicht zu uns, du gehörst nicht dazu. Und das ist manchmal schlimmer, als wenig Geld im Portemonnaie zu haben.
Also es ging ja gerade auch durch die Medien, dass wir in Deutschland tatsächlich diesen Zustand haben, dass 15% der Kinder in relativer Armut leben und 130.000 Kinder sogar wohnungslos leben. Also kannst du etwas auch dazu sagen, wie sieht die Verteilung der Armut biografisch aus? Also wie Kinder, Jugendliche, Erwerbstätige und dann auch besonders die Altersarmut ist ja auch ein ganz wichtiges, brennendes Problem.
Also zuerst habe ich mich Mitte der 90er Jahre schon mit der Kinderarmut beschäftigt. Aber ich bin davon sehr schnell abgekommen, weil ich festgestellt habe, mit den Kindern gibt es Mitgefühl, gibt es Empathie, weil in der Sozialgeschichte der Armut sind die Kinder gewissermaßen der Prototyp der würdigen Armen. Als würdige Arme werden die bezeichnet, die man nicht selber verantwortlich machen kann. Wenn so ein Kind das Pech hat, in eine sozial benachteiligte Familie hineingeboren zu werden, dann kann man es ja schlecht dafür verantwortlich machen. Bei den Jugendlichen und erst recht bei den Erwachsenen sagt man, naja, wer arm ist, ist selbst schuld, weil man hat sich nicht genug angestrengt, man ist zu faul zu arbeiten oder man hat sich nicht entsprechend gebildet. Den Kindern kann man das nicht vorwerfen und deswegen ist in der Gesellschaft bei uns den Kindern gegenüber ein hohes Maß an, sagen wir mal, Bereitschaft, Armut für sie auch als großes Problem anzusehen. Das weiß ja jeder, dass es besonders ein Problem ist, wenn man als Kind arm ist und dann wird daraus ein armer Jugendlicher und dann ein armer Erwachsener, der wieder Kinder hat, ist das so eine Art Teufelskreis der Armut und für die Betroffenen natürlich ganz besonders dramatisch. Aber wenn man das jetzt sozialstatistisch anguckt, dann stellt man fest, die Kinder sind gar nicht diejenige Altersgruppe, die am stärksten von Armut betroffen sind, sondern das ist die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, also der Heranwachsenden und dann der jungen Erwachsenen. Da ist die Armutsrisikoquote, so heißt das fachlich, sehr viel höher als bei den Kindern. Aber dieser Gruppe unterstellt man, naja, das sind nicht mehr so kleine niedliche Wesen, mit denen man so Sympathie empfindet, wie bei den Kindern. Und die Kinder sind auch, wenn man Spenden einwerben will, in der Vorweihnachtszeit beschäftigt man sich hauptsächlich mit der Armut, traditionellerweise leider, und dann 12 Monate nicht mehr. Da sind die Kinder immer diejenigen, die eben am meisten natürlich die Menschen anrühren. Und das hat bei mir dazu geführt, als ich mich mit Kinderarmut begann zu beschäftigen vor 30 Jahren, dass hauptsächlich Journalistinnen, es waren meistens Frauen, die zu mir kamen und wissen wollten, was ist dies für ein relativ neues Phänomen. Aber die Kinder sind natürlich arm, weil die Familie arm ist, anders gesagt die Eltern und da meistens dann die Frauen. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich mich dann so ein bisschen von der Kinderarmut wegbewegt habe hin zu den Erwachsenen, bevor ich dann erkannt habe, dass eigentlich Armut auch nur Teil eines größeren Problems ist, nämlich der wachsenden sozialen oder sozioökonomischen Ungleichheit. Aber die Armut ist natürlich der verheerendste Teil der Ungleichheit, weil er diejenigen am meisten bedrückt, die davon betroffen sind. Die Reichen oder die, die bei uns als Superreiche bezeichnet werden, ich finde, das ist bewundernd, das ist irgendwie positiv besetzt. Ich spreche deswegen von Hyperreichen. Die leiden ja nicht darunter. Manchmal schon, dann sind diese Familien, streiten sich so um das riesige Erbe, dass sie sich nur noch im Gerichtssaal treffen. Dann leiden auch diejenigen, die in so einer hyperreichen Familie aufwachsen, darunter. Aber besonders betroffen sind natürlich Arme und da sind die Kinder sicher diejenigen, die noch nicht gelernt haben, in irgendeiner Form mit diesem Problem der sozialen Ausgrenzung umzugehen. Erwachsene haben ja gelernt, wie sie das irgendwie möglichst von sich fernhalten und sind auch charakterlich dann so gestärkt, dass sie das meistenteils wenigstens halbwegs ertragen. Kinder, die vergleichen sich viel und wenn die von Armut betroffen sind, dann leiden sie auch sehr darunter, zu sehen, dass andere Kinder etwas haben, was sie selbst halt nicht haben.
Jetzt klingt schon immer wieder durch, das würde ich gerne aufgreifen, dass die Frage der Armut, der Entstehung von Armut auch immer eine systemische Frage ist. Also wenn man nimmt, dass wir gewohnt sind, die Wirtschaftsleistung im BIP auszudrücken, dann ist das ja eine sehr einseitige Form der Kennzahlenermittlung sozusagen. Und darum hat man eben diesen nationalen Wohlfahrtsindex, den NWI, dazugestellt, der eben auch abbildet sozusagen die menschliche Komponente, die Komponente des Lebens. Wenn man jetzt diese beiden Kennzahlen in den letzten Jahrzehnten ansieht, dann sieht man beispielsweise zwischen 1990 und dann der Jahrtausendwende, dass sich BIP und NWI etwa parallel entwickeln. Beide steigen leicht an. Und dann, von der Jahrtausendwende an, steigt das BIP immer weiter an und der NWI fällt. Woran liegt das? Was hat da stattgefunden? Und wie bildet sich das in der Entwicklung der Armut möglicherweise seit der Jahrtausendwende ab?
Also ich würde noch weiter zurückgehen und sehe eher so einen Bruch historisch Mitte der 70er Jahre, die Weltwirtschaftskrise 1974-75. Und wenn ich jetzt gefragt werde, warum wächst seitdem eigentlich die Ungleichheit und warum wird seitdem auch der Sozialstaat um- und abgebaut, dann ist es, glaube ich, eine Entscheidung der Eliten, die bis dahin den wachsenden Wohlstand der sich natürlich im BIP ausdrückt. Sicher nicht korrekt, aber so zumindest annäherungsweise. Diesen wachsenden Wohlstand hat man damals noch auf alle Bevölkerungsgruppen irgendwie verteilt. Und Mitte der 70er Jahre ist die Entscheidung getroffen worden, wir bauen jetzt den Sozialstaat nicht weiter aus und beteiligen dann ärmere Bevölkerungsschichten auch zum Beispiel durch eine vernünftige soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur an diesem wachsenden Wohlstand, sondern wir sind nicht mehr in der Lage, der Kapitalismus hat eigentlich versagt und nicht der Sozialstaat, der heute aber verantwortlich gemacht wird für das Ausbleiben des Wirtschaftswachstums. Da wird gesagt, der Sozialstaat, und das ist dann die, sagen wir mal, Änderung so um die Jahrtausendwende, Stichwort Globalisierung. Ich würde lieber von neoliberaler Modernisierung reden, dass seitdem diese Konkurrenzsituation, die da beschrieben wird, also die Wirtschaftsstandorte konkurrieren miteinander, da wird dann ungefähr seit der Jahrtausendwende in Deutschland eigentlich später als in Großbritannien und in den USA, wo Ronald Reagan und Margaret Thatcher diese Politik des Abbaus von Sozialleistungen und gleichzeitig eine Steuersenkung für Reiche und Hyperreiche schon früher in die Wege geleitet haben. Deutschland ist eher da Nachzügler. Aber seit der Vereinigung von DDR und Bundesrepublik, wo auch der Systemgegensatz weggefallen ist, man also keine Rücksichten mehr nehmen musste auf die DDR, die ja sonst zwar wohlstandsmäßig sicher nicht mithalten konnte, die aber so als sozialer Konkurrent natürlich durchaus gesehen wurde, das fiel jetzt weg. Und jetzt konnte man in den Standortwettbewerb zwischen den verschiedenen kapitalistischen Industriestaaten voll eingreifen, indem man den Sozialstaat eher zurückgebaut hat. Und das hat natürlich für die Armen bedeutet, dass es erstens mehr gab und dass die Armen auch ärmer und die Reichen gleichzeitig natürlich reicher geworden sind.
Nun ist es ja so, dass jeder Mensch daran interessiert ist, seine Lebenssituation zu verbessern. Und wenn ein Mensch sich orientiert in seiner Umgebung, guckt er immer auf die Leute, denen es besser geht als ihm. Daran nimmt er sich ein Beispiel. Und wie wirkt sich das aus? Also das eine ist natürlich das System. Das System zwingt den Menschen in eine ganz bestimmte Richtung. Aber wie ist der eigene Anteil der Menschen zu sehen? Also ich gucke drauf, ich will meinen Lebensstandard verbessern. Ich gehe vielleicht über meine eigenen finanziellen Verhältnisse, ich verschulde mich und so weiter. Wie verhält es sich mit diesem Effekt, also diesem armutserzeugenden Effekt, in der konsequent armutserzeugenden Effekt, der von unten kommt und nicht von oben?
Also erstmal würde ich vorwegschicken, dass die Wirtschaftsstruktur, die Eigentumsverhältnisse und die Verteilungsmechanismen der Gesellschaft, also sprich die strukturellen Ursachen, die sind natürlich wesentlich für dieses Auseinanderfallen der Gesellschaft in Arm und Reich. Aber was richtig ist und was du da ansprichst, sind die individuellen, manchmal auch Fehlentscheidungen, die jemand im Lebensverlauf trifft. Also eine falsche Berufsentscheidung oder Drogenabhängigkeit, Trennung und Scheidung, der Tod des Familienernährers, solche, ich nenne das Auslöser von Armut. Das sind nicht die Ursachen. Also wenn wir jetzt auf die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung gucken, dann stellen wir fest, da gibt es 600-700 Seiten lange Berichte, wo diese Auslöser auch sehr intensiv vorkommen und mit vielen Schaubildern, Statistiken, Grafiken illustriert werden. Aber die Ursachen, die eigentlich 2000, also im Jahr 2000 hat der Bundestag beschlossen, dass es solche Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung geben solle, da hat er auch beschlossen, dass die Ursachen von Armut und Reichtum analysiert werden sollen. Das passiert nie, sondern man rechtfertigt im Grunde die Verteilungsungleichheiten, die es gibt, also diese bestehende Verteilungsschieflage, damit, dass man diese strukturellen Ursachen außen vor lässt und nur auf die individuellen, von dir angesprochenen Entscheidungen jedes Einzelnen sich konzentriert Und da ist natürlich, wenn man jetzt die Ideologien, die die Ungleichheit rechtfertigen, anguckt, fachlich ausgedrückt heißt das der meritokratische Mythos. Also das vermittelt wird von der Gesellschaft, wer arm ist, der ist selber schuld, weil er hat sich nicht genügend angestrengt und nichts geleistet. Und wer reich ist oder wohlhabend, der ist damit nur belohnt worden für seinen Fleiß, für sein sich anstrengen, für seine tollen Ideen, für seine Innovationskraft und für seine Kreativität. Und damit wird das Auseinanderfallen der Gesellschaft auf so eine individuelle Ebene geschoben. Aber richtig ist natürlich schon, dass auch individuelle Entscheidungen in die eine oder in die andere Richtung gehen können. Wenn man jetzt mal die Bildung betrachtet, die dann immer genannt wird, dann ist natürlich so, dass es so ein Aufstieg durch Bildung, das ist ein Slogan der Bundesregierung, Aufstieg durch Bildung, was im Subtext übrigens heißt, die Armen haben sich nicht genug angestrengt und nicht genügend gebildet oder ihre Kinder nicht in die richtigen Schulen geschickt. Wenn der Aufstieg individuell stattfinden soll, dann heißt das natürlich, dass es im einen Falle geht. Wenn man Glück hat, trifft man die richtigen Entscheidungen. Also nehmen wir mal mich jetzt als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehelich geboren, aber dann studiert, viele Bücher gelesen, viele Bücher geschrieben und dann mit Themen beschäftigt, die gerade ja, gesellschaftlich ein großes Problem waren. Zuerst mit dem Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt, schon in den 90er Jahren, dann aber auch mit Armut und wachsender Ungleichheit sind das Themen, die jetzt in der Öffentlichkeit zunehmend Resonanz gewinnen. Es war nicht immer so. Als ich anfing, mich Mitte der 90er Jahre damit zu beschäftigen, mit Armut, war das ein Thema nur in der Vorweihnachtszeit und danach hat man sich 12 Monate nicht damit beschäftigt. Aber jetzt die richtigen Themen zu treffen und über so eine akademische Laufbahn aufzusteigen beruflich, das war damals noch relativ einfach möglich. Heute sind 11% der im Niedriglohnsektor Tätigen durchaus im Besitz eines akademischen Abschlusses. Also das sind Menschen, die haben studiert, aber die landen trotzdem im Niedriglohnsektor. Und es ist heute viel schwieriger, sozial aufzusteigen. Es ist auch viel schwieriger, zum Beispiel Wohneigentum zu erwerben. Früher hat ein Facharbeiter in den 50er, 60er Jahren, wenn er kontinuierlich beschäftigt war, die Frau hat meistens die Kinder betreut, dann hat er aber Wohneigentum erwerben können. Heute ist das bei den steigenden Preisen auf dem Immobiliensektor praktisch gar nicht mehr möglich. Erst recht nicht in einer Großstadt oder in einer Universitätsstadt der Bundesrepublik, wo die Preise explodiert sind. So, und das zeigt, dass der Aufstieg heute durch individuelle richtige Entscheidungen auch nicht mehr so leicht gelingt und dass dadurch bedingt die strukturellen Ursachen von Armut und sozialer Ungleichheit an Bedeutung gewinnen. Also deswegen beschäftige ich mich ja so intensiv mit diesen strukturellen Determinanten von sozialen Auf- und Abstiegen, die es gibt. Und die sind eben so, dass zum Beispiel der Niedriglohnsektor das Haupteinfallstor für Armut und soziale Ausgrenzung ist, dass Menschen eben in diesem Niedriglohnsektor nicht mehr Fuß fassen. Und dieser Niedriglohnsektor ist nicht ein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung oder ein sozialpolitischer Betriebsunfall der 2000er Jahre, sondern es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, diesen Niedriglohnsektor in Deutschland auszubauen, um damit konkurrenzfähiger auf den Weltmärkten zu werden. Jetzt stößt dieses Wirtschaftsmodell, das wir haben, das sehr stark auf Lohndumping basiert und auch auf Austeritätspolitik des Staates, also sparen, den Sozialstaat zusammenkürzen. Dieses Modell stößt an seine Grenzen. Stichwort jetzt meinetwegen der Aufstieg der Volksrepublik China. Die Wirtschaftskraft und die technologischen Fortschritte da machen es schwieriger, als Exportnation Deutschland so erfolgreich zu sein, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und das schiebt man jetzt dem Sozialstaat, so sehe ich es jedenfalls, in die Schuhe, erkennt aber nicht, dass eigentlich diese kapitalistischen Strukturen dazu führen, dass es eben auf der einen Seite mehr Armut gibt und auf der anderen Seite die Reichen immer reicher werden, weil sich der Reichtum immer stärker in wenigen Händen konzentriert.
Ja, und das ist ja wirklich eine Eigenschaft des Systems, des kapitalistischen Systems. Stichwort Umverteilung, dass also von den Armen immer mehr zu den Reichen. Du hast das so schön pointiert mit diesem kleinen Gedicht von Bertolt Brecht. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht
genau.
reich.
Genau, das sieht man übrigens bis heute, wenn während der Covid-19-Pandemie die Menschen entweder ihren Arbeitsplatz, wo man heute nur noch Job sagt, verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt wurden, dann haben sie stärker bei den Lebensmitteldiscountern eingekauft und diese wenigen Familien, denen diese großen Ketten gehören, sind noch reicher geworden. Also Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, soll während der Pandemie um 10,2 Milliarden US-Dollar reicher geworden sein, weil eben mehr Menschen beim Lebensmitteldiscounter gekauft haben. Und da sieht man, die Armut der einen führt zum Reichtum der anderen. Also die Reichen werden immer reicher und die Armen werden gleichzeitig zahlreicher. Und das hängt strukturell miteinander zusammen und ist in diesem Wirtschaftssystem verankert.
Für mich hängt das auch nicht nur einfach schlicht mit dem Wirtschaftssystem zusammen, sondern auch besonders mit dem Geldsystem. Also dass es tatsächlich möglich ist, für Kapital Zinserträge zu erwirtschaften. Nun kann man immer sagen, gut, also der Zinsertrag, der rechtfertigt sich aus dem Bereitstellen von Kapital und dem eigenen Nutzungsverzicht. So wird das ja verklausuliert. Es geht hier aber auch noch weiter, dass also im Grunde genommen alle Darlehen, alle verzinsten Darlehen müssen ja in die Preise eingehen. Also immer der Letzte. Meinetwegen derjenige, der nur wenig Geld in der Tasche hat, der auf den Discounter-Einkauf angewiesen ist, zahlt ja Zinsen. Und dieser gewaltige Umschichtungsprozess, der geht ja durch alles durch. Das ist ja unser Geldsystem, was so gebaut ist,
wobei
wie es gebaut
ist. Ich bin jetzt schon da eher, sagen wir mal, in der Tradition von Marx, der eben das Kapital verantwortlich gemacht hat und nicht das Zins- und Geldsystem. Und es gibt da dann diejenigen, die das eher so sehen. Ich würde schon sagen, diese kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen sind das Entscheidende. Und dass das Kapital natürlich jetzt nicht nur so eine, sagen wir mal, ökonomische Größe ist, so eine abstrakte Größe, sondern die Kapitalisten sind ja auch diejenigen, die das Geldsystem, wenn wir jetzt mal an Kryptowährungen und anderes denken, das sind ja die Multimilliardäre in den USA, die jetzt Geldsysteme schaffen. Also das heißt, dieser digitale Finanzmarktkapitalismus, der basiert natürlich schon auch auf Gruppen, die ich jetzt eindeutig als kapitalistisch identifizieren würde. Und wie das dann mit dem Geld und den Zinsen gesteuert wird und wie hoch die Zinsen oder wie niedrig die Zinsen sind, das wird ja dann auch über die Finanzmärkte entsprechend entschieden. Also die entscheiden viel und sind natürlich auch dann ganz ausschlaggebend dafür, welche Politik gemacht wird, also von den Nationalstaaten.
Dann haben wir natürlich die Kapitalertragssteuer. Über die kann man natürlich auch streiten mit den 25% plus Soli. Ist das ausreichend? Aber wir haben eben eine Vermögenssteuer, die nicht mehr angewendet wird seit 1997. Das ist doch eigentlich skandalös.
Ja, das ist absolut skandalös, vor allen Dingen, weil das begründet wird damit, dass das Bundesverfassungsgericht, so hat es Friedrich Merz in einem Chat nach seinem ARD-Sommerinterview gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht diese Vermögenssteuer für verfassungswidrig erklärt habe. Das hat es aber natürlich nicht und kann es auch gar nicht, weil die Vermögenssteuer steht in Artikel 106 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und natürlich kann das Bundesverfassungsgericht, auch wenn es das wollte, nichts für dem Grundgesetz widersprechend erklären, was im Grundgesetz steht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat damals geurteilt, dass der Gleichheitsgrundsatz dadurch verletzt sei, wie die Vermögenssteuer damals erhoben wurde. Und sie wurde eben so erhoben, dass Grund und Boden und Immobilien nach veralteten Einheitswerten bewertet wurden. Und deshalb zahlten diejenigen, die meinetwegen Mietshäuser besaßen, relativ wenig Vermögensteuer, während derjenige, der Finanzvermögen besaß, im Vergleich dazu relativ hohe Vermögensteuer zahlte. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht das nicht, und hat dem Bundestag und dem Bundesrat aufgegeben, bis Ende 1996 das Gesetz so zu verändern, dass diese Ungleichheit aufgehoben würde. Und das hat aber die damalige CDU-CSU-FDP-Koalition unter Helmut Kohl nicht getan, sondern sie hat einfach seit Januar 1997 die Vermögensteuer nicht mehr erhoben. Und das ist bis heute so geblieben, obwohl man jetzt nach den veränderten Grundsteuerwerten, die es gibt, durchaus auch Grundstücke und Immobilien markt- und realitätsgerecht bewerten könnte und die Vermögensteuer praktisch morgen wieder erheben könnte, nicht wieder einführen, wohlgemerkt, was auch viele linke Politiker immer sagen, sie muss nicht wieder eingeführt werden, sie ist eingeführt, sie wird nur nicht erhoben. Und das ist in der Tat ein Skandal. Und der Skandal geht aber noch weiter, weil indem der Staat die Vermögensteuer nicht mehr erhoben hat, sind natürlich nicht nur Hunderte von Milliarden Euro ihm verloren gegangen, sondern was auch verloren gegangen ist, sind die Daten darüber, wer denn eigentlich Vermögen besitzt und welches Vermögen. Und dasselbe hat man nochmal gemacht. Also die erste Koalition von Angela Merkel unter deren Kanzlerschaft mit dem Finanzminister Peer Steinbrück, SPD, hat dann auch noch die Kapitalertragssteuer, die du schon angesprochen hast, umgestellt. Die war vorher gekoppelt an den persönlichen Steuersatz bei der Einkommensteuer und wurde jetzt zu einer Abgeltungssteuer umgeformt von Peer Steinbrück, der damals gesagt hat, lieber 25% von X als 53% Spitzensteuersatz von nix, und hat damit geglaubt oder zumindest erzählt, dass damit die entsprechend Vermögenden zurückkämen aus Luxemburg oder Liechtenstein oder von den Bahamas, zurückkämen und steuerehrlich würden. Das ist aber natürlich nicht passiert. Damals ist aber eingeführt worden, dass die Banken anonym 25% Kapitalertragssteuer auf bestimmte Kapitalerträge, Zinsen, Dividenden, an die Finanzämter weiterleiten bis heute, ohne dass noch klar wird, wer hat denn da eigentlich zum Beispiel Aktienbesitz in dem Maße, dass da eine riesige Dividende, teilweise werden ja Milliarden jährlich an Dividende an die Multimilliardäre ausgezahlt. Also meinetwegen Klaus-Michael Kühne, dieser Multimilliardär in Hamburg, der hat mal 3,3 Milliarden Euro alleine Dividende nur aus seinen Hapag-Lloyd-Aktien in einem Jahr bezogen. Da wird das aber gar nicht mehr bekannt normalerweise, weil das anonym passiert. Und da hat der Staat auch diese Daten im Grunde fahrlässig weggegeben. Was aber jetzt nötig wäre, wäre, die wohlhabenden Reichen und insbesondere die Hyperreichen stärker an der Finanzierung von Krisenlasten zu beteiligen und auch was die Rente und was den Sozialstaat und dessen Zukunft angeht, wird er ja durchaus auch finanziert werden müssen aus diesen Reichtümern, die in der Gesellschaft vorhanden sind, die aber gar nicht besteuert und auch nicht im Sozialstaat verbeitragt werden. Da könnte man natürlich eine solidarische Bürgerversicherung einführen und könnte alle einzahlen lassen, eben auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister und auch Millionäre und Milliardäre, könnte man ja sogar mit ihren Einkunftsarten, Dividenden, Zinsen, Einnahmen, Miet- und Pachterlöse aus Mietshäusern, wäre das ja natürlich möglich, aber man tut es nicht, weil diese Gruppe politisch so einflussreich ist, dass sie das verhindert. Aber das scheint mir perspektivisch nötig zu sein, um die Armut zu bekämpfen, die sich mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft hinein vorarbeitet. Und außerdem stelle ich auch fest, das wird jetzt verstärkt, wenn das Bürgergeld abgeschafft wird und die neue Grundsicherung mit verschärften Sanktionen kommt, wird der Staat durch diese verschärften Sanktionen wird er Wohnungs- und Obdachlosigkeit erzeugen. Und das heißt, relative Einkommensarmut, über die wir eben gesprochen haben, wird umschlagen, auch bei uns verstärkt, in absolute Armut. Und das heißt, auf EU-Ebene und auch der nationale Aktionsplan in Deutschland sieht zwar vor, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 abzuschaffen, aber das Gegenteil wird passieren. Es wird mehr Elend in den Straßen und in den Städten geben und es wird mehr Wohnungs- und Obdachlosigkeit geben, weil eine unsoziale Regierungspolitik gemacht wird, die ja die Reichen immer weniger besteuert. Also wir haben ja noch nicht gesprochen über die Körperschaftssteuer, das ist die Einkommensteuer der Kapitalgesellschaften, also der GmbHs und der AGs. Die beträgt nur noch 15%, obwohl sie unter Helmut Kohl 30% bzw. 45% betrug, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet wurden. Jetzt beträgt sie noch 15% und die jetzige Regierung unter dem ehemaligen BlackRock-Manager Friedrich Merz, die hat jetzt beschlossen, sie schrittweise jährlich um einen Prozentpunkt auf 10% zu senken. Also das heißt, damit will man die Konjunktur ankurbeln, aber indem man die Reichen noch reicher macht, wird ja nicht die Wirtschaft angekurbelt, sondern würde man das Bürgergeld erhöhen und würde man die Transferleistungen erhöhen. Die Armen tragen jeden Cent und jeden Euro in den Laden und würden die Binnenkaufkraft stärken. Wenn man die Milliardäre noch reicher macht, und das geschieht zurzeit ganz systematisch durch die Steuerpolitik dieser Regierung, dann nützt das der Wirtschaft überhaupt nichts, weil die Milliardäre kaufen sozusagen ja nicht mehr, wenn sie noch reicher werden. Die Armen, die geben aber mehr aus, wenn sie nicht mehr ganz so arm wären, wie sie jetzt sind. Also wäre es wirtschaftspolitisch viel sinnvoller, die Armen finanziell besser zu stellen als die Reichen. Aber das müsste erreicht werden durch mehr Druck auf die Koalitionäre, in diesem Falle CDU, CSU und SPD. Und diesen Druck gibt es in der Gesellschaft, so wie ich das einschätze, momentan leider nicht.
Ja, ich würde gerne auch noch zu sprechen kommen auf die politische Wirkung dieser ganzen Angelegenheit. Also einerseits gibt es ja diese These, Wachstum ist notwendig, ein Wachstum für den Erhalt der Demokratie. Und du selber hast ja auch gesagt, ökonomische Krisen gefährden die Demokratie. Kannst du das noch ein bisschen ausfeilen?
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass auch insbesondere die Konzentration des Reichtums und die wachsende Ungleichheit dazu führt, dass die Armen sich immer mehr abwenden von den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, an denen sie eigentlich genauso wie andere teilnehmen müssen. Sie gehen immer weniger wählen. Also die Wahlbeteiligung in abgehängten Quartieren ist das wird in Dortmund nicht anders sein als in Köln und in Berlin ist es nicht anders als in Hamburg. Also in den Villenvierteln ist die Wahlbeteiligung ganz hoch und ganz niedrig ist sie in den abgehängten Quartieren. Nicht nur, dass da viele Menschen leben, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und deswegen auch gar nicht mitwählen können, sondern auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben das Gefühl, dass zu Recht, wie ich auch finde, haben sie das Gefühl, dass ihre Interessen von den etablierten Parteien nicht wahrgenommen werden. Und das Ergebnis ist, sie gehen weniger wählen, was natürlich die Demokratie nicht gerade vitaler macht. Die in der Mittelschicht haben viele den Eindruck, dass sie Existenzsorgen haben, dass sie vom sozialen Abstieg bedroht sind. Und da kann man jetzt historisch sehen, wenn in der Mittelschicht diese Angst um sich greift, dass dann vermehrt Mittelschichtangehörige politisch sich nach rechts außen wenden. Das war in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts so. Die NSDAP hieß Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, aber nicht die Arbeiter haben sie gewählt, die haben die SPD und die Erwerbslosen haben meistens die KPD gewählt, sondern Handwerker, Gewerbetreibende, Einzelhändler, Bauern haben die NSDAP gewählt. Und die dritte Tendenz, die ich als Gefahr für die Demokratie sehe, ist, dass die ganz Reichen immer mehr Einfluss haben politisch. Also in den USA, die ja im Grunde, so sehe ich das zumindest, eigentlich keine Demokratie in dem Sinne sind, weil die Reichen im Grunde bestimmen. Da ist es ja schon so gewesen bei der Inauguration von Donald Trump als Präsident, dass vorne saß die Familie, dahinter saßen die Milliardäre, also die Tech-Milliardäre, und dahinter saßen die Minister. Das ist zwar bei uns noch nicht der Fall, aber auch bei uns ist es natürlich so, dass dieser unvorstellbare Reichtum von 256 Milliardären und Multimilliardären dazu führt, dass die ganz Reichen mehr und mehr auch Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Und wenn diese drei Tendenzen sich verstärken, dann bedeutet das natürlich in letzter Konsequenz das Ende der Demokratie, so wie ich sie verstehe. Also Demokratie heißt ja nicht nur, dass man alle 4 oder 5 Jahre das Recht hat, zu einer Wahl zu gehen, sondern Demokratie heißt, dass alle Bevölkerungsschichten gleichberechtigt und gleichermaßen an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen einer Gesellschaft beteiligt sind. Und das ist dann eben immer weniger der Fall, wenn die Ungleichheit zunimmt.
Können wir das zu einem abschließenden Punkt bringen? Wie ich am Anfang gesagt habe, was war deine wichtigste Erkenntnis aufgrund deiner Forschung zum Thema Armut? Würde ich jetzt abschließend nochmal fragen, was würdest du sagen, wo ist der Drehpunkt, was können wir tun? Was kann jeder einzelne Mensch dazu beitragen, um diese festgefahrene, schlimme Situation in irgendeiner Weise positiv zu wenden?
Naja, jeder Einzelne kann, da kann ich schlecht Ratschläge geben, weil ich die jeweilige individuelle Situation nicht kenne. Aber man kann natürlich in der Kirchengemeinde, in den Gewerkschaften, in einer Partei, in einer Flüchtlingsinitiative, in einem Arbeitslosenzentrum, wo man gerade aktiv sein kann, kann man mitwirken daran, dass jetzt in der Bevölkerung diese alternativen Ideen, diese sozialen und mehr auf soziale Gerechtigkeit orientierten Ideen, dass die da stärker Fuß fassen. Und man kann das dann politisch in Druck ummünzen, außerparlamentarisch sicher auch mit Kundgebungen und Demonstrationen Druck zu machen auf die Regierenden, die Ungleichheit nicht weiter wachsen zu lassen, sondern umgekehrt auf 3 Ebenen, nämlich einmal was den Arbeitsmarkt betrifft. Da muss dringend eine Reregulierung stattfinden, also der Arbeitsmarkt muss abgedichtet werden, so dass die Armut nicht immer weiter sich ausbreitet. Der Niedriglohnsektor muss zurückgedrängt werden durch einen viel höheren Mindestlohn, durch mehr Tarifbindung, durch das Verbot von Leiharbeit und von sachgrundloser Befristung. Der Sozialstaat muss ausgebaut werden hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Ich nenne das einen inklusiven Sozialstaat, alle einzubeziehen, nicht nur Lohn- und Gehaltsempfängerinnen und Empfänger, sondern auch so Freiberufler, Selbstständige, Abgeordnete, Beamte und Minister. Es müsste natürlich dann auch an die Beitragsbemessungsgrenze gegangen werden. Warum soll nur bis zu einem bestimmten Betrag des Einkommens Beiträge bezahlt werden? Wer mehr verdient, kann ja gerade auch darüber hinaus, über diese Beitragsbemessungsgrenze hinweg, Beiträge zahlen. Und es müsste drittens eine andere Steuerpolitik gemacht werden. Also eine, die die sogenannten starken Schultern stärker belastet. Diejenigen, die ein hohes Vermögen haben oder Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener, die kann man stärker heranziehen zur Steuerzahlung. Und man kann natürlich nicht nur die Vermögensteuer, sondern auch den Spitzensteuersatz von 42% sicher für ganz, ganz Hocheinkommensbezieherinnen und Bezieher, meistens sind es ja Männer, kann man natürlich auch einen Spitzensteuersatz von 60% sich vorstellen oder auch ab 1 Millionen Einkommen pro Jahr dann vielleicht sogar noch darüber hinausgehen. Dadurch würde man die Mittel gewinnen, den Sozialstaat weiter auszubauen und Armut, was teuer ist, wirksam zu bekämpfen. Und dieses Bekämpfen der Armut müsste man meiner Meinung nach auch dadurch machen, dass man nicht nur die Sozialversicherungen stärkt, sondern auch indem man eine Grundsicherung hat, die den Namen im Unterschied zu Hartz IV und zum Bürgergeld wirklich verdient.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für unser Gespräch. Das war der Systemfehler-Podcast. Wir freuen uns über die Besuche auf unserer Website. Da gibt es auch einen Bericht zu dem Besuch von Christoph Butterwege vorhin bei der Gewerkschafterversammlung. Also bitte nachlesen. Überhaupt zu diesem ganzen Themenspektrum bringen wir immer wieder interessante Neuigkeiten und Berichte. Vielen Dank.
Gerne. Bitteschön.